Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der Krieg in der Ukraine. Sie haben es vielleicht auch in den Nachrichten gehört. Der US-Senat hat grünes Licht gegeben für einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Das ist auch eine Folge der russischen Angriffe. Wie sieht die Situation im Osten der Ukraine jetzt aktuell aus? Florian Kellermann verfolgt für uns die Entwicklung an den verschiedenen Fronten. Was hat sich militärisch getan in den zurückliegenden Stunden?
Ja, Russland hat in der Nacht wieder einige Ziele beschossen in der Ukraine. Zum einen Charkiw, ganz im Nordosten. Außerdem gab es wieder in Mykolaiv Explosionen. Diese Stadt wird ja da fast jeden Tag erwähnt und wird zunehmend zerstört. Das ist eine Stadt, die liegt also auf dem Weg. Wenn Russland einmal doch noch Odessa erobern wollte, dann müsste es an dieser Stadt vorbei, auf seinem Weg von Cherson aus oder von der Krim aus. Ja, außerdem wurde auch wieder Nikopol beschossen, eine Stadt, die monatelang eigentlich Ruhe hatte und jetzt aber seit einigen Wochen immer wieder da auch auftaucht in diesen Meldungen. Nikopol liegt am Dnieper auf der anderen Seite vom Atomkraftwerk Saporizhia. Und es gibt einige Militärexperten, die glauben, dass Russland von dort auch irgendwann angreifen möchte, dass es also von dort irgendwie übersetzen möchte über den Dnieper. Das könnte passieren, nicht jetzt sofort, aber in den kommenden Wochen.
Reden wir über Gerhard Schröder. Das hatten Sie mir heute Morgen auch noch einmal gemailt. Die angebliche Bereitschaft Russlands, die angebliche Bereitschaft von Wladimir Putin, eine Verhandlungslösung zu suchen. Gerhard Schröder hat gestern gesagt, das Getreideabkommen ist da ein Anfang oder könnte ein konstruktiver Anfang sein. Das ist alles sehr, sehr umstritten, ist auch dementsprechend kontrovers in Europa, in Deutschland diskutiert worden. Wie wird es in der Ukraine diskutiert?
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich dazu geäußert gestern Abend in seiner täglichen Ansprache. Er hat das als widerlich bezeichnet, dass er hat Schröder nicht beim Namen genannt, ein Emissär Russlands, so hat er es genannt, eben hier so einen Vorschlag oder so ein Angebot hier unterbreite, während eben Russland weiterhin Fakten schaffe, nämlich eben Krieg führe und damit eben eigentlich was ganz anderes sage als Kompromiss oder Gesprächsbereitschaft zu vermitteln. Und man muss sich schon fragen, was das soll. Denn die Ukraine war ja eigentlich die einzige oder nur die Ukraine hat bisher einen Vorschlag unterbreitet, der ist allerdings schon lang her, für Verhandlungen und hat dabei auch gesagt, man könne über die Krim sprechen, über die Ostukraine, also über das Donetsk-Becken sprechen. Russland ist damals nicht darauf eingegangen. Und von Wladimir Putin kam zum Beispiel bisher überhaupt nichts in dieser Hinsicht. Aus Russland kommen eher immer Kommentare, die auch das diplomatische Klima einfach nur verschärfen, wenn Außenminister Lavrov sagt, dass man jetzt eben auch weitere Teile der Ukraine erobern möchte, dass man die ukrainische Regierung stürzen möchte und so weiter.
Gibt es da Erklärungsmodelle, Erklärungsversuche, Florian Kellermann, warum Gerhard Schröder jetzt damit gekommen ist?
Ja, ich denke, es geht darum, auch immer wieder eben das Narrativ zu streuen, dass Russland bereit sei zu Verhandlungen, obwohl es niemand wirklich sagt aus Russland. Das heißt, es bleibt ja doch dann irgendwo im Hinterkopf hängen, vor allem in Deutschland. Irgendwie gab es doch da ein Gesprächsangebot, obwohl es tatsächlich eigentlich gar keins gab.
Wir haben noch ein Thema. Die New York Times bezeichnet das Verhältnis zwischen Weißem Haus und dem ukrainischen Präsidenten als zerrüttet. Was steckt dahinter?
Ja, die Journalistinnen und Journalisten der New York Times haben da offenbar mit eben Vertretern des Weißen Hauses gesprochen und haben den Eindruck bekommen, dass man im Weißen Haus Zweifel habe, ob man wirklich gut informiert sei über das, was in der Ukraine, vor allem eben in der Administration von Präsident Volodymyr Zelensky so vor sich geht. Anhaltspunkt ist, dass eben Mitte Juli Zelensky die Generalstaatsanwältin und den Chef des Inlandsgeheimdienstes entlassen hat und das eben nicht besonders gut erklärt hat, offenbar nach Ansicht der Verantwortlichen im Weißen Haus, und dass Zelensky ja auch einen Machtkampf in der Ukraine begonnen hat, indem er zum Beispiel 3 Oligarchen die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen hat. Und offenbar ist man da nicht besonders gut informiert darüber in den USA. Man muss allerdings auch sagen, die New York Times hat sich immer wieder kritisch geäußert gegenüber der Ukraine und auch gegenüber den Waffenlieferungen. Sie hat die jetzt nicht in Abrede gestellt oder generell unterbinden wollen, aber eben doch deutlich kritischer als andere Medien in den USA.
Unser Ukraine-Beobachter Florian Kellermann, vielen Dank für diese Informationen.